Jetzt geht's wieder los. Zu unserem Podcast Probealarm, deine monatliche Dosis Brandschutz. Hallo zusammen, ich bin Tobi Dees, Gründer und Geschäftsführer der Safety Academy. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer neuen Folge Probealarm, deine monatliche Dosis Brandschutz. Und es freut mich heute wieder, als Studiogast begrüßen zu dürfen Sven Stelzel, auch Dr. Spandecke genannt, Handwerker aus Leidenschaft und ein sehr guter Freund von mir. Hi Sven.
Grüß dich, Tobi.
Na, wie geht's? Wie hast du die letzte Folge verkraftet?
Ja, ganz gut. Ich denke immer, wenn man es sich im Nachhinein anhört und nicht live dabei ist, kann man das Ganze recht entspannt mit anhören und ansehen.
Sehr schön, da gebe ich dir absolut recht. Ich habe heute wieder was dabei. Bist du gespannt?
Natürlich, sonst wäre ich nicht da.
Heute geht es um ein Brandereignis in einem Recyclingzentrum in Möglingen, Baden-Württemberg, für den einen oder anderen kurz geografische Einordnung, nordöstlich von Stuttgart gelegen in Baden-Württemberg. Und dort haben sage und schreibe 650 Tonnen Gewerbemüll in einer Halle gebrannt. Der Einsatz ist im Sommer 2022 hat er stattgefunden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, konkret Freitag, den 24. Juni 2022. Das Besondere in der Nacht war, dass hier über Teile Baden-Württembergs und auch hier im Ort Möglingen ein großes Sommergewitter hinweggezogen hat. Und mit dieses Gewitter war sehr blitzträchtig. Bevor wir in die Lage reingehen, so ein bisschen schon mal was vorweg. Wir haben eine enorme Brandlast, wir werden mit enormer Hitze zu tun haben. Dann durch das Gewitter auch mit den Windböen, mit Funkenflug. Und es gibt, wie beim letzten Mal, ein Problem mit der Löschwasserversorgung. Was hältst du davon, Sven?
Ja, was soll ich davon halten? Ich denke mir nur, also Müll-Recycling-Zentrum, das ist ja schon mal, da denke ich mir, okay, da gibt es bestimmt richtig viel, was brennen kann. Und dann sagst du doch, da in einer Halle, das hört sich alles nach richtig Action an. Und das ist alles aber kein Spaß, glaube ich.
Ja, alles aber kein Spaß. Dann lass uns doch mal in die Einsatzlage reingehen. Einsatzzeit 24. Juni 2022, es war in der Nacht gegen 0.30 Uhr, wurde die Feuerwehr über die automatische Brandmeldeanlage dieses Recyclingbetriebes alarmiert. Konkret hat die Brandmeldeanlage angeschlagen aufgrund eines Auslösens eines optischen Flammenmelders. Das heißt, da die Hallen ja hier auch offen sind und hier auch mit Staub und so zu tun ist, geht man hier nicht auf einen klassischen Rauchmelder, sondern da werden wie so eine, ich nenne es jetzt mal wie Art Kameras angebracht, die ein Aufblitzen der Flamme detektieren und daraufhin dann die Brandmeldeanlage auslösen. So war das hier in diesem Fall. Und die örtliche Regionalleitstelle Ostalb, wenn wir hier ein bisschen im ländlichen Bereich sind, hat nicht jede Kommune eine eigene Leitstelle, sondern eine Regionalleitstelle Ostalb, die ansässig ist in Aalen, hat daraufhin die zuständige Freiwillige Feuerwehr Möglingen zum Einsatz, Stichwort Brand 5, alarmiert. Kurz danach,
ja. Zur Frage, das Brand 5 heißt?
Brand 5 ist nach der Alarm- und Ausrückeordnung. Alarm- und Ausrückeordnung hatten wir auch im letzten Mal besprochen. Wir werden es immer wieder besprechen. Jede Kommunalfeuerwehr hat eine eigene Alarm- und Ausrückeordnung festgelegt, wo gerade auch ihre Industrie-, Gewerbe- und Privatobjekte sowie ihr Personal und auch ihre Fahrzeugkompetenzen entsprechend eingeordnet werden. Und somit kann man sagen, bei einem Brand 5 fährt Fahrzeug X, Y und Z. Das ist einfach vordefiniert und die drücken nur noch Brand 5 und der Einsatzleitrechner wird entsprechende Kräfte alarmieren.
Okay, das heißt, dass die Jungs, wenn die hören Brand 5, dann wissen die gleich, da geht es richtig zur Sache oder warum die sich das noch gar nicht bewusst?
Nee, das waren die sich jetzt noch gar nicht so unmittelbar bewusst. Brand 5 hat konkret laut Alarm- und Ausrückeordnung für diese Feuerwehr zur Folge, dass hier ein Einsatzleitwagen fährt mit einem Einsatzleiter, das ist so ein VW-Busle, ein HLF, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein LF, ein Löschfahrzeug. Na, das ist hier vor Ort die entsprechende Ausrückung bei einem Brand 5. Die Damen und Herren der örtlichen Feuerwehr, die waren schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass in der Nacht vielleicht ein Einsatz kommen kann, aufgrund dessen, dass der deutsche Wetterdienst hier ja eine Gewitterwarnung rausgegeben hat für die Region, und dann geht es in der Regel oft einher, dass die Feuerwehr dann mal zu einem Sturmeinsatz fährt. Aber auf was sie da gestoßen sind, da waren sie definitiv nicht vorbereitet. Kurz danach ist dann auch der Einsatzleiter vor Ort eingetroffen. Der große Vorteil für alle beteiligten Feuerwehren war, dass nicht nur die Feuerwehr Möglingen, sondern auch weitere Feuerwehren im Umkreis, die nachher noch weiteren Verlauf hinzugezogen werden, immer wieder auf diesem Gelände Begehungen und auch Übungen durchgeführt haben. Somit war die Ortskenntnis sehr, sehr groß. Und daher hat der Einsatzleiter dann auch sehr schnell erkannt, nachdem er gesehen hat, dass eine Lagerhalle in der Dimension von 100 Metern mal 40 Meter in Vollbrand steht, hat er sehr schnell gemerkt, okay, wir kommen hier nicht zu Rande, hat entsprechende Nachalarmierungen gemacht, und aufgrund dessen, dass er weiß, was in der Halle gelagert war, hat er auch sehr schnell für sich klar gehabt, die Halle können wir nicht mehr retten. Es geht darum, dass wir den Gesamtbetrieb noch vor weiterem Schaden bewahren. Was war denn konkret in der Halle gelagert? In der Halle waren große Müllsäcke mit gewerblichem Abfall gelagert, Kunststoffe, Holz und auch Papier. Und ist natürlich sehr kompakt, und dann hat es da drinnen gebrannt, und dann kriegst du auch gar nicht so richtig einen Löscheffekt hin. Ein sehr langwieriger Einsatz, wird man auch gleich drauf zu sprechen kommen, mit einer sehr hohen Brandlast. Man hat enorm hohe Brandlast gehabt, enorm hohe Hitzeentwicklung, und aufgrund der Hitzestrahlung dieses Brandes war dann auch wirklich die Gefahr, dass in umliegenden Gebäuden und auch in umliegenden stehenden Container, wo auch nochmal Wertstoffe gelagert sind, dass da der Brand auch ausbricht, zu Teilen auch passiert. Also manche Container haben dann auch wirklich unabhängig dessen Feuer gefangen aufgrund der Hitzestrahlung, wo dann hier entsprechend auch gelöscht werden musste. Was waren denn die Erstmaßnahmen? Um das nochmal klarzustellen, ihm war klar, es geht nicht mehr um die Halle, es geht nur noch darum, den größeren Schaden zu verhindern. Und deswegen war für ihn ganz wichtig, dass recht schnell eine sogenannte Riegelstellung aufgebaut wird. Eine Riegelstellung müssen wir uns so vorstellen: Wenn wir jetzt zwei Gebäude haben, wird das nicht brennende Gebäude mit der Wand, wo zum brennenden Gebäude hin zeigt, mit Wasser beaufschlagt. Also da wird Löschwasser drauf gesprüht, um die Wand gekühlt zu halten. Weil ein gekühlter Gegenstand braucht viel, viel mehr Wärmeenergie, um ins Brennen zu kommen, wie wenn man den nicht kühlen würde. Also es ist wirklich elementar. Und dadurch hat er dann auch wirklich verhindern können, dass die parallel stehenden Gebäude gleich mit in Brand geraten. Was dadurch natürlich aber auch sehr schnell klar war: Er hat viel zu wenig Personal und er hat viel zu wenig Fahrzeuge und Material. Daraufhin hat er dann auch entsprechend nachalarmiert. Er hat die Feuerwehr Heubach mit der Abteilung Lautern nachalarmiert. Er hat die Feuerwehr Bartholomä nachalarmiert. Er hat die Feuerwehr Heuchlingen nachalarmiert. Und er hat die Feuerwehr Böbingen nachalarmiert. Die sind entsprechend auch mit Fahrzeugen an die Einsatzstelle gekommen und auch mit Personal. Und dann wurden in Summe 10 Löschrohre aufgebaut mit einem Strahlrohr der Kategorie C und Kategorie B. Da müssen wir uns so vorstellen, so ein C-Strahlrohr ist so das reguläre Strahlrohr, wo man in Innenangriff und so weiter geht, und ein B-Strahlrohr ist einfach mit einer doppelt so hohen Durchflussmenge. Dazu haben sie 2 mobile Wasserwerfer aufgebaut und sie haben noch eine Drehleiter in Stellung gebracht, wo sie dann mit einem Wenderohr, können wir uns vorstellen, auch so einen Wasserwerfer von oben auch noch gelöscht haben. Das war hier mal die Aufgabe. Ja, die Probleme gehen weiter. Die Einsatzkräfte, vor allem auch hier der Einsatzleiter, der hat dann recht schnell, nachdem die weiteren Kräfte angerückt sind, hat er dann auch sogenannte Einsatzabschnitte gebildet, weil er kann die ganze Einsatzthematik nicht mehr alleine machen, hat Einsatzabschnitte gebildet, zum Beispiel Einsatzabschnitt Brandbekämpfung, Einsatzabschnitt, Wasserförderung, Einsatzabschnitt, Logistik. Wir müssen ja auch sehr schnell an die Einsatzstellenverpflegung denken. Wir sind mitten im Sommer, also wir haben auch enorm hohe Hitze. Das heißt, man braucht auch recht schnell Trinkwasser für die Einsatzkräfte vor Ort. Und dann hat er die Einsatzabschnitte gebildet und hat sich dann weiter über die Lage vor Ort Gedanken gemacht. Und dann ist ihm aufgefallen, dass dieses Gewitter mit sehr starken Windböen einhergeht. Sven, hast du eine Idee? Jetzt brennt da eine Halle mit 100 mal 40 Metern in Vollbrand. Wir haben echt richtig viel Hitze. Und jetzt kommt da noch Wind dazu. Was bedeutet das für dich?
Dass die Kohle demnächst fertig ist zum Grillen.
Ja, beim Grillen mit Kohle tun wir extra Wind machen, um das anzufangen.
Boah, das ist ja brutal. Auf der einen Seite hält er da mit Wasser rein, auf der anderen Seite pusht es dir alles wieder, entfacht die Glut von neuem quasi. Ja.
Ganz genau.
Und da musst du nur aufpassen, dass das nicht überall hinfliegt, oder?
Ganz genau darauf wollte ich hinaus. Wir haben noch ein Problem mit Funkenflug. Jetzt haben wir hier noch das Problem, nicht nur, dass der Wind das Ganze immer wieder angefacht hat, sondern wir haben auch noch enorm viel Funkenflug gehabt. Und jetzt war es so, dass durch die Sommerperiode, in der man sich befunden hat, seit mehreren Wochen schon nicht mehr geregnet hat. Das heißt, nicht nur das Gelände an sich und die unterschiedlichen Wertstoffe waren trocken, sondern auch die komplette Vegetation drumherum war trocken. Das haben sie dann auch dauerhaft beobachtet. Also sie haben ein Fahrzeug mit Besatzung abgestellt, ein Löschfahrzeug mit Besatzung abgestellt, das die ganze Zeit über den Hof und angrenzende Gebiete gefahren ist, um zu überprüfen, ob es hier Entstehungsbrände gibt und falls es je so gewesen wäre, diese Entstehungsbrände dann auch gleich am Anfang zu bekämpfen, bevor sie groß werden. Muss man aber auf dem Schirm haben.
Machst du das mit der Wärmebildkamera dann? Wie
machst du das? Das kannst du in der Tat mit der Wärmebildkamera machen, aber du wirst auch sehr schnell merken. Also wenn da ein Funke hingeht und tut da so trockene, sagen wir mal, trockene Pappe entzünden, bis sie da wieder eine Runde rumfahren, dann siehst du da schon, wir sind in der Nacht, einen gewissen Feuerschein. Aber Wärmebildkamera natürlich sicherlich auch im Einsatz gewesen. Ja, jetzt kommen wir zu unserem altbekannten Problem der Wasserversorgung. Wir haben jetzt ja gerade darüber geredet, wie massiv der Löschangriff und auch die Riegelstellung aufgebaut wurde, um den Brand zu bändigen und vor allem die angrenzenden Objekte zu schützen. Die haben, und das ist echt eine üble Zahl, die haben pro Minute 6.000 Liter Löschwasser verbraucht. Pro Minute. Wenn wir uns das mal ein bisschen bildlich vorstellen, wenn wir uns einen Sprudelkasten kaufen, dann hat er in der Regel so 10 Liter circa. Das sind 600 solche Sprudelkisten pro Minute verbraucht worden.
Im Auto. Wie viel Wasser haben die dabei in so einem Löschfahrzeug?
Also ein Löschfahrzeug, je nach Größe, also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein HLF 20 sehen, die 20 bedeutet, er hat 2000 Liter Wasser dabei. Also so ein Fahrzeug war dann nach 20 Sekunden leer. Da war keine Option, dass man das über Fahrzeugtanks fahren kann. Und leider war das regionale Hydrantennetz vor Ort dafür gar nicht ausgelegt. Also das hat die Wassermenge nicht fördern können. Dann wurde überlegt, okay, was kann man unternehmen? Dann war angrenzend eine Löschwasserzisterne. Manche Betriebe kriegen die Auflage, Löschwasser vorzuhalten, hier auch in dem Fall so. Und dann wurde die natürlich auch angezapft. Und ein bisschen mit so circa 400 Metern Abstand waren zwei Weiher, also kleine Seen, Teiche. Die wurden dann auch genommen, saugen aus offenem Gewässer, hat man dann hier gemacht, um entsprechend Wasser heranzubringen. Die Löschmaßnahmen haben sich natürlich auch sehr schwierig dann dargestellt. Die Einsatzkräfte konnten nicht in die Halle vorrücken. Das war recht schnell klar. Die Halle, die ist aus einer Stahlskelettkonstruktion, die wird nicht ewig halten. Die ist akut einsturzgefährdet. Und die Einsatzkräfte mussten hier mit Abstand arbeiten und konnten dadurch auch nicht so viel Löschwasser reinkriegen. Und nicht so gezielt, dass sie das gut in den Griff gekriegt haben. Deswegen war das alles sehr, sehr langwierig. Und das hat sich dann auch gegen 1.42 Uhr auch behauptet. Die Gefahr des Einsturzes gegen 1.42 Uhr, also knapp eine Stunde nach Alarmierung der Feuerwehr, ist die Halle dann eingestürzt. Jetzt weiß ich, dass du genau so ein Thema auch mal hattest bei deiner Halle im Betrieb. Da ging es auch beim Brandschutz über das Thema Stahlträger oder sogar Holz. Kannst du uns da kurz ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, also bei uns ist nichts eingestürzt, aber quasi bei der Umbaumaßnahmen, da ging es darum, dass man die Stahlträger durch entsprechend dimensionierte Holzträger ersetzt, wenn wir da einfach ein anderes Bandverhalten haben und länger einfach gewährleisten können, dass man flüchten kann aus dem Gebäude, ohne dass es zusammenkracht.
Warum? Weil das Holz dann verbrennt und damit dann auch verkohlt. Und diese Kohleschicht dann nicht oder schwer brennbar ist und dadurch das Ganze nicht so schnell nachgibt.
Im Prinzip ist es ja ganz einfach, wenn du mit dem Stahlträger bei einer gewissen Temperatur verliert er seine Stabilität komplett und klappt er zusammen. Und das Holz entsprechend dimensioniert, kann es eine Weile Vollbrand stehen und hat immer noch seine Stabilität, weil das sieht man ja, wenn man irgendwas anzündet, dass es eine Weile braucht, bis es oder seine Zeit braucht, bis es dann eben nicht mehr stabil ist. Und dementsprechend haben wir das dimensionieren müssen. Und dann war das Thema Brandschutz in der Konstruktion quasi erledigt. Dann, ja, aber das berechnet einem so Ingenieurbüro.
Ja, okay. Nur mal so als bisschen Hintergrundinformation. Dann hat man durch die enorm starke Rauchentwicklung natürlich auch eine Gefährdung für die Bevölkerung gehabt. Es wurde dann über die unterschiedlichen Warn-Apps, wie zum Beispiel auch die Nina-Warn-App, wo ich jedem empfehlen kann, sowie auch über Radiodurchsagen die Bevölkerung aufgerufen, Fenstertüren geschlossen zu halten, wenn möglich nicht das Gebäude zu verlassen und Klimaanlagen abzuschalten. Es wurde dann die Freiwillige Feuerwehr Aalen mit ihrem Gerätewagen Messtechnik auch noch nachalarmiert zur Einsatzstelle. Die haben dann auch wirklich Kontrollfahrten durchgeführt und Messungen gemacht und es war keine Gefährdung dann nachweisbar für die Bevölkerung. Jetzt haben wir hier den enormen Brand. Viele Feuerwehren im Einsatz, sehr viel Personal, sehr viel Material. Wir haben darüber gesprochen, dass wir ein Löschwasserproblem haben. Das konnte jetzt mal zwischenzeitlich überbrückt werden. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Jetzt reden wir hier von einem Recyclingbetrieb, also einfach gesprochen von einer Müllhalde. Müll dürfen wir nicht sagen, es ist ein Wertstoff von einer Wertstoffhalde. Ne? Aber ihr wisst, was ich sagen will. Jetzt geht da Löschwasser rein. Und nicht jedes Löschwasser verdampft, sondern fließt nach unten. Und auf einmal haben wir ein Problem mit kontaminiertem Löschwasser. Und dieses kontaminierte Löschwasser kann wirklich auch der Umwelt enorm schaden. Und deswegen muss man damit auch umgehen. Hau einfach mal eine Zahl raus. Was glaubst du, wie viel Liter kontaminiertes Löschwasser waren hier vor Ort und haben die Feuerwehr dann an die nächste Herausforderung gebracht?
Also, dann sage ich, das war ungefähr wahrscheinlich nachher bei einer Dreiviertelmillion, halbe Million Liter, sowas.
Also bei 500 bis 750.000 Liter, sagst du?
Ja.
Okay, das ist schon eine stolze Zahl. Ich topse nochmal. Die hatten das Problem, dass sie 1,5 Millionen kontaminierte Liter Löschwasser hatten. Und da muss man sagen, da war dann wieder natürlich auch der Betrieb gut, weil die hatten entsprechende Kanalisationen mit Wasserrückhaltebecken. Weil wenn da mal was, auch beim Regen und so, darf das nicht einfach in die Kanalisation, weil das ist halt einfach kontaminiert. Und jetzt kommt was ganz Kluges. Jetzt wurde was ganz Kluges umgesetzt. Also auch mit Vertretern des Betriebes, die vor Ort waren.
Ich hätte jetzt eine Idee. Ich würde jetzt das kontaminierte Wasser nehmen und mit dem wieder löschen.
Genau die Idee hatten sie. Es wurde ein System gebaut, wo sie das kontaminierte Löschwasser mal grob reinigen konnten. Und dann haben sie einen Kreislauf aufgebaut. Und dann haben sie wirklich diese 1,5 Millionen Liter gleichzeitig wieder als Löschwasserrückhaltebecken genutzt und haben damit weitergelöscht. Und ganz zum Schluss, nachdem der Einsatz dann vorbei war, wurde das Löschwasser dann vor Ort entsprechend aufbereitet, in Absprache mit den örtlichen Klärwerken. Und dann, als es in Ordnung war, wurde es erst in die Kanalisation geleitet. Aber das sind mal so Dinger, gell? An die denkt man so einfach mal gar nicht.
Vor allem im Eifer des Gefechts.
Wie ging der Einsatz jetzt zu Ende? Also, das war ein sehr langes Einsatzereignis. In Summe war die Feuerwehr dort 2 Tage vor Ort mit Löschen beschäftigt. Also sie waren den kompletten Freitag, den kompletten Samstag mit Löschen beschäftigt. Am Samstagabend konnte dann Feuer ausgemeldet werden. Aber erst gegen so 22 Uhr konnte Feuer ausgemeldet werden. Und das auch nur dank der Mithilfe der Mitarbeiter des Betriebs, die dann an dem Freitag und Samstag dazugekommen sind und die mit Baggern, Radladern und LKWs dieses Brandgut dann auseinandergezogen haben, verladen haben, auf eine Freifläche gebracht haben, wo dann wieder separat noch Löschmaßnahmen durchgeführt wurden, um das durchzutränken und voll abzulöschen. Der Einsatz an sich, also die Hauptarbeit 2 Tage, den kompletten Sonntag über, wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und große Teile des Montages haben dann die Kameradinnen und Kameraden benötigt, um überhaupt wieder ihr Einsatzgeräte einsatzklar zu machen. Es mussten über 6 Kilometer Schläuche gereinigt werden, es mussten Aggregate gereinigt, geputzt werden, geschmiert werden, gewartet werden. Da war echt ganz, ganz viel zu tun. Schlussendlich haben sie Kameraden und Kameradinnen dann in den Griff bekommen. Wie schon gesagt, Samstagabends gegen 22 Uhr war dann der Brand gelöscht. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Jetzt haben wir vorher darüber geredet, dass wir ein Unwetter hatten mit starken Blitzen. Was wäre jetzt deine Idee, was den Brand verursacht hat?
Also wenn du das so sagst mit dem Gewitter, dann glaube ich, dass das es nicht war. Ja. Sondern, also ich hätte jetzt gesagt, das wird nicht das Gewitter sein, weil es ja in einer Halle war. Aber grundsätzlich habe ich keine Ahnung. Machst da vielleicht irgendeine Batterie mal wieder?
Die Polizei hat in ihrer Ermittlung herausgefunden, es war kein Blitzschlag, wo zu dem Brand geführt haben, auch wenn es jetzt wirklich naheliegend gewesen wäre. Es war in der Tat war es eine Selbstentzündung des Gewerbemülls, wo hier den Brand verursacht haben. Das heißt, das Gewitter war nur erschwerend. Der Brand hätte auch so passieren können. Was lernen wir alle draus? Wir achten bitte drauf, was wir entsorgen. Vor allem bei uns zu Hause oder auch im Betrieb, wenn wir gerade so kleine Batterien haben, dass wir die nicht einfach in Restmüll werfen oder im Gewerbemüll werfen, weil das führt einfach zu solchen Brandereignissen. Der Sachschaden, wo hier durch dieses Brandereignis verursacht wurde, waren über 2 Millionen Euro, was man Sachschaden vor Ort hatten. Und man muss es so sehen, einfach ein paar Tage lang. Die haben es echt gut gemacht. Nach 3, 4 Tagen ist der Betrieb dann schon wieder gelaufen. War keine Abfallentsorgung in den Örtlichkeiten möglich. Ne? Personenschaden gab es zum Glück so gut wie keinen. 2 Feuerwehrmänner wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und wurden nur ambulant vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Ansonsten war da nichts Größeres. Einsatzkräfte waren über 200 Einsatzkräfte im Einsatz von insgesamt 6 Feuerwehren mit einer Vielzahl an Fahrzeugen. Zusammenfassend nochmal, war ein Einsatzereignis, wo über 2 Tage ein Brandherd war. Die Halle hat gebrannt, massiv gebrannt. Es musste mit sehr viel Löscheinsatz, mit vielen Löschrohren, Wasserwerfern gearbeitet werden. Man musste schauen, dass die Wasserversorgung aufgebaut wird, konstant bleibt. Und nachher wurde dann das Löschwasser noch zum weiteren Problem. Hast du noch abschließende Worte zu der Einsatzlage?
Also ich bin begeistert von dem professionellen Zusammenspiel der Freiwilligen Feuerwehr. Das finde ich sensationell gut. Was die da abgeliefert haben, ist Champions League. Und ich habe mir gerade gedacht, ich sollte mal mit der Feuerwehr hier sprechen, ob man nicht vielleicht auf dem Betriebsgelände mal eine Übung macht. Ich glaube, das schadet nicht.
Das ist eine sehr gute Idee und die möchte ich auch nochmal unterstreichen. Wir müssen alle bei uns im Betrieb regelmäßig eine Evakuierungsübung durchführen. Na, da sind wir alle verpflichtet dazu. Die Regelmäßigkeit werden wir oder haben wir in unserer Gefährdungsbeurteilung niedergeschrieben. Es bietet sich immer an, die örtliche Feuerwehr einmal davor zu kontaktieren, ob die vielleicht sogar mitüben wollen. Das machen wir natürlich nicht über den europaweiten Notruf 112, sondern da gehen wir her und fragen das Telefonbuch oder Google, wie denn die örtliche Telefonnummer der Feuerwehr ist und gehen da ganz normal über die Festnetzleitung und dann können wir die gern mal anfragen. Ich persönlich war auch mal genau bei sowas dabei. Das war eine Behindertenwerkstatt der Caritas, wo mal, die hatten eine Evakuierungsübung, wollten die durchführen und haben uns angefragt. Dann waren wir mit dem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr und Löschzug der Berufsfeuerwehr vor Ort und haben dann wirklich sehr realitätsnah geübt. Das Tolle für den Betrieb war einfach, die Menschen, wo die Evakuierungsübung durchgeführt haben, wo da rausgelaufen sind, die wussten gar nicht, dass das gerade eine Übung ist. Bis zu Schluss dachten die, bei uns brennt es heute wirklich. Und für uns als Feuerwehr war das natürlich auch phänomenal, weil wir einfach mal auch gesehen haben, wie verhalten sich die Personen, wie klappt die Evakuierung, wie sind die Örtlichkeiten im Betrieb. Nämlich, wenn wir mal eine Begehung machen, dann findet die Begehung in der Regel außerhalb des Betriebs statt. Ja, da sind die Maschinen nicht an. Und das kann man da wunderbar sehen. Die Idee, wirklich sehr gut, Sven. Kannst du erzählen, wenn es dann durchgeführt hast, was die Feuerwehr da zugesagt hat. Das war's für heute. Dann wären wir fertig mit unserer heutigen Einsatzlage. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und fürs Vertrauen. Seid schon gespannt auf die nächste Folge des Podcast Probealarm, deine monatliche Dosis Brandschutz. Wie immer kommt die nächste Folge am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr. Da findet unser Probealarm statt. Es würde mich und sicherlich auch Sven sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf der Plattform eures Vertrauens und wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, das könnt ihr ganz einfach per E-Mail an die Mail @podcast-probealarm.de. Und wie immer ein kleiner Disclaimer zum Schluss. Alle Informationen, die wir hier geteilt haben, kommen aus veröffentlichten Pressemeldungen. Wir haben keine Personennamen oder gar Firmennamen genannt. Hätten wir sie je genannt, hätten wir sie verändert. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch.